möchte gerne aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 26 bis 38 lesen. Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Es ist die Geschichte von der Ankündigung der Geburt Jesu. Da heißt es, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Wir kennen diese Geschichte sehr gut, ihr Lieben. Sie ist eine ganz außergewöhnliche Begebenheit im Neuen Testament. Wenn wir eine Passage, einen Bericht aus der Bibel lesen und darüber nachdenken, dann ist es in vielen Fällen so, dass es möglich ist, dass wir einen Text von verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Und das macht Sinn, weil dadurch auch der Text in seiner Fülle und in seinem Reichtum und in seiner Verschiedenartigkeit dessen, was er aussagt, in seiner Botschaft, noch deutlicher wird. Man kann zum Beispiel diesen Text hier schwerpunktmäßig überlegen und nachdenken darüber aus der Sicht, was sagt denn dieser Text über Jesus, über sein Kommen in diese Welt, über die Art und Weise, wie er kommen wird, über seinen Auftrag, den er ausführen wird und so weiter. Dann kann man den ganzen Schwerpunkt legen auf, was wird denn hier über Jesus ausgesagt? Man kann aber diesen Text auch anders sehen, das ist jetzt nicht anders, sondern es ist ergänzend dazu, aus einem anderen Blickwinkel und das will ich heute mal tun. Denn diese Geschichte hier, wenn wir sie aus dem Blickwinkel der Maria lesen, dann werden Schwerpunkte sichtbar, die man vielleicht sonst ein bisschen übersehen würde oder nicht so sehr einen Schwerpunkt draufsetzen möchte. Ich möchte jetzt einmal aus diesem Blickwinkel heraus diese Geschichte lesen und euch ein wenig vor Augen stellen. Wenn man es aus dem Blickwinkel der Maria ansieht, dann ist es im Rahmen der ganzen Bibel eine Berufungsgeschichte. Wie wir sie viele in der Bibel haben. Gott beruft jemand zu einem speziellen Dienst. So wie Jesaja berufen wurde, wie andere berufen wurde, so wurde auch Maria berufen. Und es gibt immer wieder Geschichten, Erzählungen, Berichte, wie diese Berufung stattfindet, zu bestimmten Diensten in der Bibel. Und das ist die Berufung der Maria. Zu einem außergewöhnlichen Dienst, natürlich einem einmaligen Dienst, der nicht vergleichbar ist, nämlich Mutter Jesu zu sein, Mutter des Gottessohnes zu werden. Aber im Grunde genommen ist es eine Berufungsgeschichte. Natürlich eben, wie ich gesagt habe, außergewöhnlich. Aber lasst uns einfach unter diesem Gesichtspunkt einmal jene Botschaft versuchen herauszuhören, die aus dieser Berufungsgeschichte auch für uns eine Botschaft wird. Nicht nur in dieser Einmaligkeit dessen, was hier mit der Maria geschieht, dass sie Jesus zur Welt bringt. Aber es wird hier etwas deutlich von dem, wie Gott Menschen beruft. Da möchte ich einige Schwerpunkte drauf setzen und ein paar Schlaglichter nur setzen. Und das ist ja auch nichts Neues in keiner Weise. Aber lasst mich es einmal entlang dieser Geschichte versuchen zu tun. Das Erste, was mir einfach auffällt und deutlich ist, jedem, wenn er es von diesem Gesichtspunkt aus sieht, ist doch das, dass hier Gott zu einem speziellen Dienst einen Menschen beruft, der völlig bedeutungslos ist. Völlig unbekannt. Es wird überhaupt nichts geschrieben über die Maria, wer sie ist, was sie ist und so weiter. Plötzlich taucht sie auf, sozusagen, ich sage das einmal so jetzt. Und es ist keine Ahnung, es wird nicht begründet, warum ausgerechnet Maria? Sie ist einfach ein Mädchen. Sie war verlobt mit dem Josef, also noch nicht verheiratet, aber Verlobung bedeutete damals weitaus mehr, als heute eine Verlobung ist. Sie war vielleicht zwischen 14 und 16 Jahren, denkt man. Sehr jung. Ungebildet. Unerfahren, unbekannt. Es ist eine wichtige Sache, die eine ganz wichtige Botschaft beinhaltet für die Art und Weise, wie Gott mit Menschen umgeht und wozu er sie beruft. Gott beruft eine so unbedeutende, niedrige, geringe Person zu einem unglaublichen Dienst, wie in dieser Einmaligkeit nicht vergleichbar ist. Mutter des Gottessohnes zu werden. Da spielt keine Rolle ihre Bildung, ihre Herkunft, ihr Status, ob sie aus einer vornehmen Familie kommt oder nicht, ihr Alter, ihre Reife. Es ist typisch Gott. Und ich sehe darin sozusagen etwas, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wie Gott ausgerechnet mit den geringen, mit den unbedeutenden, unbekannten Menschen in dieser Welt umgeht und wie er gerade solche in besonderer Weise oft beruft, die größten Werke zu tun. Das nenne ich typisch Gott. Und das ist Hoffnung für jeden von uns. Das ist eine tolle Botschaft, allein das, dass er diese Maria aussucht. Das ist auch eine Bestätigung, oder sie ist ein besonderes Beispiel für etwas, was der Apostel Paulus schreibt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26, redet er zu der Gemeinde in Korinth. Folgende Worte, das sind Nachfolger Jesu. Und er sagt, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ihr Lieben, die Maria ist ein Paradebeispiel für diese Worte, die Paulus hier sagt. Eine Absicht von Gott. Versteht ihr, das ist nicht Zufall, dass Gott die Maria wählt, diese unbedeutende Frau. Das ist Absicht. Das kommt dazu. Das ist nicht, na gut, ist auch jemand einmal dabei, der sonst nichts bedeutet. Nein, Gott schaut ganz besonders auf die Geringen. Das kommt da heraus aus diesen Texten. Und das wird natürlich bei der Maria noch sichtbar, die zu der, gibt es eine größere Berufung, als Mutter Jesu zu werden? Einmalig, unvergleichbar. Ihr Lieben, das bewegt mein Herz. Und das ist etwas, wo ich denke, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir diese Botschaft fassen. Es kommt nicht darauf an, wer wir sind, wo wir geboren sind, in welchem Jahrhundert, in welcher Familie, von welcher Herkunft, von welchem Rang, von welcher Bildung und so weiter und so weiter. Sondern es kommt darauf an, auf die Erwählung. Wenn Gott dich erwählt. Und ihr Lieben, das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften in diesem ganzen Text, die mir sagt, niemand von uns, wirklich niemand von uns ist zu gering, ist zu unbedeutend, ist zu unbegabt, als dass Gott ihn nicht zu den größten Werken in dieser Welt berufen könnte. Niemand ist zu gering, als dass Gott ihn zu den größten Dingen berufen könnte. Es hängt an seiner Berufung. Und er macht das absichtlich. Warum? Paulus sagt es auch. Damit er die Weisheit dieser Welt zunichte mache. Hat Paulus hier ausgedrückt im 1. Korintherbrief. Das heißt also, dass die Menschen, die aufgrund ihrer Weisheiten, ihrer menschlichen Weisheit, ihrer menschlichen Fähigkeiten, ihres menschlichen Könnens, sich nicht vor Gott rühmen können. Darum beruft er die Geringen, denn wenn er durch die Geringen Großes tut, dann weiß die ganze Welt, es war Gott und es war nicht der Mensch mit seinem Können. Denn der Mensch mit seinen allen Fähigkeiten ist nie in der Lage, das Große zu tun, das Gott tun kann. Und da wählt er ganz besonders, um nicht den Ruhm der Mächtigen und Stolzen und der sozusagen derjenigen, die eingebildet sind auf das, was sie sind, was sie darstellen, damit dieser Stolz zunichte wird. Ihr Lieben, ist immer wieder überlegt worden, wen hätten wir denn ausgesucht, wenn wir Gott wären als Mutter für die Geburt Jesu? Hätten wir natürlich schon geschaut, welche Familie, welches Erbgut und so weiter und so weiter und so weiter. Königstochter vielleicht, Adelige. Was auch immer. Okay, das ist eine wichtige Botschaft und ich kann das gar nicht genug betonen. Es ist niemand unter uns, der zu gering ist, dass Gott nicht durch ihn Großes tun kann. Da könnte ich schon Amen sagen und wir könnten nach Hause gehen. Aber ich habe noch ein bisschen was, ja. Dazu kommt noch, dass hier beschrieben wird, Diese Unbedeutsamkeit sozusagen der Maria wird noch beschrieben durch das Umfeld, in dem sie lebt. Sie kommt aus Nazareth. Nazareth. Ihr Lieben, das ist das unbedeutendste Dorf, Nest, das man sich vorstellen konnte damals. Der Ort Nazareth kommt kein einziges Mal im Alten Testament vor. So unbedeutend ist er. Da kommen viele Orte vor. Aber Nazareth nicht. Kommt nicht vor. Bethlehem, ja, das ist der Geburtsort Jesu. Aber nicht Nazareth, dort, wo er aufgewachsen ist, dort, wo die Maria gewohnt hat. Ihr Lieben, es wird gesagt, ja, Nazareth in Galiläa. Galiläa, das wurde damals genannt, das Land der Heiden. Das Galiläa der Heiden. Warum? Weil dort so viele Heiden lebten. Deswegen haben die Juden, die hauptsächlich in Jerusalem gelebt haben, diese Juden, die haben immer so ein bisschen abschätzig auf Galiläa geschaut. Das ist das Land der Heiden. Da gibt es ja viele, die nicht Juden sind. Die sind unbedeutend. Und ihr kennt die Geschichte von der Berufung der Jünger in Johannes Evangelium, wo der Philippus und der Nathanael zusammentreffen. Und der Philippus will den Nathanael zu Jesus bringen und ihm sagen, er ist derjenige, dem wir folgen sollen. Nathanael sagt dann, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Ist doch unmöglich, dass in Nazareth jemand geboren wurde oder aufgewachsen ist, der irgendetwas Bedeutendes in dieser Welt zustande bringen könnte. Gott unterstreicht das. Wir dürfen diese Stelle auch so lesen. Er unterstreicht das, diese Unbedeutsamkeit von Nazareth und der Familie und der Maria in einem ganz einfachen Haushalt. Man kann sich das gar nicht einfach genug vorstellen. Und da kommt ein Engel hinein. Das ist typisch Gott. Genau in diese unbedeutende Atmosphäre kommt sozusagen nun ein Engel. Und jetzt ist das der zweite Gedanke, der mir dabei wichtig ist, ist die Berufung, ich sage es einmal in einem Satz, die Berufung der Maria zu diesem außergewöhnlichen Dienst ist reine Gnade. Das ist gültig für jede Berufung. Zweite Botschaft. Du kannst gering sein, wie du willst. Das ist für Gott kein Grund, dass er dich nicht zu Großem berufen kann. Und wenn er dich beruft, dann beruft er dich niemals wegen dem, was du darstellst im Leben, sondern es ist immer eine Berufung aus Gnade, das heißt unverdient. Was auch immer wir Großes in dieser Welt für Jesus tun, es ist immer eine Gnade und unverdient. Und das ist gleich das Erste, was der Engel Gabriel der Maria sagt. Sei gegrüßt, du Begnadete, heißt es in dem ersten Teil dieser Geschichte. Sei gegrüßt, du Begnadete des Herrn. Und ihr Lieben, wenn das heißt hier Begnadete des Herrn, dann ist das nicht eine Floskel, die man halt so damals ausgesprochen hat. Und die Reaktion der Maria ist auch eindeutig. Sie ist erschrocken über diese Berufung und sagt sich, was soll denn dieser Gruß? Erstens, dass ein Engel zu einer Frau hineinkommt, da ist nicht einmal ein Mann dabei gewesen, sondern zu einer Frau, eine Katastrophe für damalige Verhältnisse. Und dann diese Art von Gruß. Was ist das für ein Gruß? Was sie gemeint hat, war nicht, dass er Grüß Gott gesagt hat, sondern du Begnadete. Du Begnadete. Du bist von Gott begnadet, und die Maria hat das schon verstanden, richtig, zu etwas, was Gott mit dir vorhat. Die Gnade im Zusammenhang mit einer Berufung, um das geht's hier. Er möchte aussprechen, der Engel, dass das, was er jetzt hier an Beauftragung, an Bestimmung über dem Leben von der Maria ausdrückt, dass das reine Gnade ist. Kommt allein von Gott, hat nichts zu tun mit dem, was sie selber als Person darstellt. Es kommt direkt und unmittelbar unverdient vom Himmel auf sie zu. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das ist alles eh selbstverständlich, was ich hier sage. Und trotzdem hat es total wichtige Bedeutung. Ihr Lieben, was immer, wozu immer wir berufen sind, ob es was Großes oder Kleines ist, es ist immer Gnade. Und was immer dann an tollem Frucht herauskommt, es ist immer Gnade. Es ist unverdientes Geschenk. Wo wir nie uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, gut gemacht, toll. Durch deine Fähigkeiten hast du das alles jetzt sozusagen hervorgebracht. Und die Maria hat das ja auch richtig verstanden, denn wenn wir ein bisschen weiter im ersten Kapitel lesen, kommt dann der Lobgesang der Maria. Nachdem dieser Geschichte von der Berufung in Vers 46 zum Beispiel heißt es dann, und Maria sprach, das war dann am Ende, da war sie schon bei ihrer Verwandten Elisabeth, und dann heißt es, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland, denn er, Gott, hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Mich, die Geringe, hat er begnadet. Was für ein Wunder. Er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter auf Erden, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Das ist wichtig. Warum werden alle Geschlechter die Maria glücklich preisen? Nicht in dem Sinn, wie es in der Kirchengeschichte dann gekommen ist. Nicht wegen der Maria, sondern wegen dem, was Gott an Großem an der Maria getan hat. Das soll gepriesen werden und deswegen soll sie genannt werden, weil an ihr sichtbar wird, an einer niedrigen Magd, unbedeutend, dass Gott durch sie Großes tut. Darum soll ihr Name erwähnt werden. Nicht um ihretwegen, sondern ganz im Gegenteil. Sie sollte der Hinweiszeichen sein auf den großen Gott, der durch Geringes Großes machen kann. Das ist das Thema. Maria preist die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, dass er diese niedrige Magd ansieht und durch sie etwas Großes in dieser Welt hervorbringen möchte. Und nun geht die Geschichte weiter. Der Engel spricht zu Maria nun und gibt ihr nun und spricht diese Berufung über ihrem Leben aus. Du wirst schwanger werden. Und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Und dann sagt er einiges über Jesus. Das ist jetzt die Berufung, die auf ihr Leben gelegt wird. Du wirst schwanger werden und du sollst einen Sohn gebären und der Jesus genannt werden und was noch dazu kommt. Und ihr Lieben, jetzt kommt die erste Reaktion der Maria, wo sie etwas sagt, ist, wie ist das möglich? Ihr Lieben, das ist die typischste Frage von Menschen, die von Gott zu etwas berufen werden. Das ist nicht eine Frage nur von der Maria. Es ist eine ganz normale Frage. Und die Maria ist ein Beispiel dafür. Gott sagt, ich will dich dazu berufen. Das ist deine Berufung. Und der Mensch antwortet, wie soll das gehen? Das ist unmöglich. Das ist immer eine gesunde Reaktion, ihr Lieben. Das ist gesund, wenn das aus unserem Mund herauskommt. Dass wir diese Frage zurückstellen an Gott. Herr, okay, ich habe es gehört, was du auf mein Leben gelegt hast oder zu was du mich in diesem oder jener Situation berufen hast. Aber wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Das ist ja unmöglich. Das ist nicht möglich von Menschenkraft her. Das ist ihre Aussage. Es ist unmöglich. Und sie sagt, ja, wie soll das gehen? Ich weiß nicht von einem Mann, das heißt, ich bin zwar verlobt, aber nicht verheiratet. Ich habe keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann. War selbstverständlich damals, dass man erst bei der wirklichen Heirat, dann auch Geschlechtsverkehr miteinander hatte. Also wie soll das gehen? Ich bin Jungfrau. Das heißt ja, er kam zu einer Jungfrau. Wie soll das möglich sein? Also es ist etwas, was der Engel hier ankündigt, was sozusagen unmöglich ist. Und ihr Lieben, das ist eine gesunde Frage. Herr, wenn du mich zu dem oder jemand rufst, dass ich es tun soll, ich kann es nicht. Ich kann es nicht aus meiner Kraft. Es ist unmöglich. Nicht die Reaktion, juhu, der Herr hat mich zu etwas Herrlichem und Großem berufen. Jetzt werde ich es dem Herrn zeigen, wie ich das aus meinen Fähigkeiten heraus ihm sozusagen dann auch zeigen werde, was ich alles kann. Nein, sie sagt das ganze Gegenteil. Und das ist gesund, ihr Lieben. Weil dann haben wir etwas verstanden. und nämlich das verstanden, was der Engel dann als nächstes über der Maria sagt. Und das ist eine ganz wichtige Antwort wieder für jede Berufung. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ihr Lieben, das ist die Antwort, die wir benötigen für jede Berufung, die es überhaupt auf dieser Erde gibt von Gott her. Wenn Gott beruft, dann können wir das, und das müssen wir uns jetzt wirklich immer wieder sozusagen ins Herz fallen lassen, wir können es nur ausführen in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht gar nicht anders. Versuchen wir es gar nicht anders. Es wird die Kraft des Höchsten dich überschatten. Das ist ein herrliches Wort, dieses Wort überschatten. Das spielt an auf alttestamentliche Ereignisse, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke gekommen ist. So wie eine Wolke. Und in dieser Gegenwart Gottes, wenn er erscheint, dann geschehen die großen Zeichen und Wunder. Und so wird es auch bei der Maria sein. Dass sie schwanger werden wird, wird nur geschehen durch die Kraft des Höchsten, wenn die Gegenwart Gottes sie erfüllt und dann in ihrem Mutterleib ein Baby zeugt. Das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, so sehr wir das bei der Maria verstehen, wenn sie nicht Geschlechtsverkehr hatte, dass das nur so möglich war, dann heißt das nicht, dass andere Dinge, zu denen wir beauftragt sind und jetzt nicht so ein außergewöhnliches Wunder notwendig wäre, dass wir deswegen nicht den Heiligen Geist brauchen. Ganz im Gegenteil. Ihr Lieben, das ist eine Berufungsgeschichte, die wir immer und immer wieder nachvollziehen können in der Bibel. Ohne Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist ist es nicht möglich, dem Herrn zu dienen. Das ist absolut wahr, nicht nur in manchen Fällen. Ohne dass der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt und uns dazu befähigt, das zu tun mit der Frucht, um die es dabei geht, das kann nur der Heilige Geist. Und ich sag's noch einmal, ihr Lieben, auch die einfachsten Dinge, zu denen wir gerufen sind, wenn es nicht durch den Heiligen Geist bestätigt, bekräftigt, bevollmächtigt wird, ist es nichts. Hat es keine Auswirkung, keine göttliche Frucht. So sehr wir da unser ganzes Können und unsere Fähigkeiten hineinschmeißen würden, es wird nichts bringen, wenn es nicht dadurch geschieht, dass der Heilige Geist auf uns kommt. Und ihr Lieben, wir sehen das auch an manchen Berufungsgeschichten in der Bibel, wie die Berufung immer wieder zusammenfällt mit der Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Wie Gott zum Beispiel die Richter berufen hat im Alten Testament. Schon beim ersten, der Othniel hat er geheißen. Als er ihn berufen hat, um Israel zu erretten, heißt es, und da kam der Geist Gottes über ihn und er wurde zum Richter. Er konnte es nicht aus eigener Kraft. Wie Samuel, der Prophet Samuel, den Saul zum König salbte. Da sagte er auch zu ihm, nachdem er ihn gesalbt hat, und der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und du wirst ein anderer Mensch werden. Nämlich ein Mensch, der nun befähigt wird, wodurch? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, diesen Auftrag auszufüllen. Als dann David zum König gesalbt wurde, genau dieselbe Geschichte. Da heißt es, und der Heilige Geist kam über ihn, nachdem er gesalbt und berufen wurde zum König. Immer und immer wieder. Als Jesus als Mensch auf Erden kam und der Göttlichkeit entkleidet war, wie es im Philipper 2 heißt, und er zur Taufe ging, da heißt es, und da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Warum? Um ihn zu befähigen. Er konnte auch als Mensch ohne den Heiligen Geist nicht seinen Auftrag hier auf Erden erfüllen. Nicht einmal Jesus konnte das. Umso mehr verstehen wir, wenn dann Jesus zu den Jüngern sagte, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, bleibt in Jerusalem und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet dadurch meine Zeugen sein. Das heißt, alles, wozu ich euch beauftrage, könnt ihr überhaupt nur tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Immer und immer wieder. Und dann hören wir von dem, was die Apostel getan haben. Und das heißt immer wieder, erfüllt vom Heiligen Geist, Stephanus zum Beispiel, konnte er widerstehen dem, was da an Anklagen gegen ihn kam. Und so weiter und so fort. Immer wieder. Und das wird so häufig betont, im Alten und im Neuen Testament, dass das auch hier ganz verständlich ist. Also das ist eine Berufungsgeschichte, die genau hineinpasst in das, was sonst in der Bibel auch beschrieben wird, über die Berufung von Menschen. Es wird die Kraft Gottes über dich kommen. Es wird die Kraft des Höchsten dich überschatten. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und er wird das bewirken, was du mit deinen besten Fähigkeiten nicht tun kannst. Ob es was Kleines ist oder Großes ist, wozu uns der Herr beauftragt. Es ist wichtig, dass wir es in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Ihr Lieben, es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt keinen Ersatz dafür. Und da müssen wir ganz besondererweise immer wieder, vor allem wenn wir schon längere Zeit im Dienst stehen. Paulus hat einmal gesagt, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Eine ständige Gefahr. Dass wir aus Routine heraus, aus unserem Know-how, das wir uns angeworben haben, aus unserer Kenntnis, die manchmal aufbläht, statt dass sie hilft. Ihr Lieben, nein. Gott will immer es festhalten. Was geschieht durch unseren Dienst? Es geschieht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, jede einzelne Frucht, die irgendwie herauskommt, ist zurückzuführen darauf, dass der Heilige Geist uns überschattet. Und deswegen, was gibt es Wichtigeres, wenn wir Beauftragte, Gesandte sind sozusagen, Berufene sind, als danach uns auszustrecken, dass wir von dieser Fülle des Heiligen Geistes auch immer und immer wieder erfüllt werden. Wir können es nicht, wir müssen uns danach ausstrecken. Ihr Lieben, wir müssen uns danach ausstrecken. Und wir dürfen nie in eine Routine kommen in unserem Dienst. Und wenn wir schon so viel an Werkzeug, geistlichem Werkzeug, uns angeeignet haben, wir können schon aus Routine heraus und aus Erfahrung heraus so vieles regeln. Und das will Gott verhindern. Indem er uns immer wieder deutlich macht, zu einer Berufung gehört eine Bevollmächtigung. Und die Bevollmächtigung ist nicht sozusagen das, was wir erlernt haben. Das benutzt natürlich Gott auch. Das ist ja gar keine Frage. Er will ja, dass wir lernen. Das ist keine Frage, dass wir uns zurüsten lassen. Aber das Eigentliche, das tut der Heilige Geist. Und darum kann es dann nie dazu kommen, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir sagen, das haben wir getan. Weil wir schon so gut zugerüstet sind. Weil wir schon so viel wissen über Zusammenhänge, wie das funktioniert. Das ist ein wesentlicher Punkt in dieser Berufsgeschichte, die es hier sozusagen gibt. Nun, noch zwei Dinge zum Schluss. Das eine ist sehr interessant. Und es ist mir auch irgendwie zu einem Bild geworden für uns. Nämlich, die Maria bekommt hier eine Berufung, wo sie sagt, wie ist das möglich? Etwas Unmögliches steht vor ihr. Und sie ist darauf angewiesen, dass irgendwie durch Gott etwas geschieht. Dazu braucht sie Glaube. Und nun passiert etwas. Es ist ganz eine kleine Sache nur, aber für mich sehr interessant. Der Engel unterstützt ihren Glauben durch ein Zeichen. Das ist etwas, was Gott oft tut. Hören wir das gut. Er sagt nämlich zu Maria, ich gebe dir ein Zeichen, dass das, was ich dir jetzt angekündigt habe, möglich ist. Also glaube, dass du es glauben kannst. Schau auf deine Verwandte, die Elisabeth, die ist im 6. Monat schwanger. Und was ist an ihr geschehen? Sie ist auch schwanger geworden. Durch ein Wunder, das Gott getan hat. Sie war nämlich unfruchtbar. Und Gott hat diese Unfruchtbarkeit gebrochen durch ein Wunder. Sie war in einem Alter, in dem es unmöglich ist, Kinder zu bekommen. Und Gott hat auch diesen Punkt durchbrochen und hat ihr ein Kind geschenkt. Zwar nicht übernatürlich, so wie bei der Maria, im Sinne dessen, dass es ohne Mann geschehen ist. Bei der Elisabeth war es dann natürlich durch den normalen Geschlechtsverkehr, aber der hätte nichts genutzt, weil sie schon zu alt waren, weil sie unfruchtbar war. Das heißt, die Maria wird hingewiesen, lass deinen Glauben für die Berufung, die ich jetzt auf dich gelegt habe, lass diesen Glauben genährt werden durch dieses Zeugnis, durch dieses Zeichen, das Gott schon bei der Maria, bei der Elisabeth, einer Verwandten von ihr, steht nicht genau dabei, in welchem Verwandtschaftsgrad, aber es ist ein Zeichen. Ein Zeichen, wo sie an einem anderen Beispiel erkennen kann, dass Gott nichts unmöglich ist. Denn genau das ist der nächste Satz dann in dieser Berufungsgeschichte. Nachdem der Engel sozusagen dann sie hinweist auf die Elisabeth, sagt er, denn Gott, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich komme gleich nochmal drauf, weil das, so wie das in der Luther-Übersetzung übersetzt, in der Elberfelder-Übersetzung wird es korrekter übersetzt. Ich komme gleich drauf. Aber lasst mich das noch einmal sagen. Das ist etwas, was Gott auch immer wieder in unserem Leben tut. Er möchte uns Zeichen vor Augen führen, Beispiele vor Augen führen, dass wir dorthin schauen, wo Gott schon anderswo große Dinge durch geringe Menschen getan hat, damit unser Glaube gestärkt wird. Deswegen hat es Sinn, Glaubenszeugnisse zu lesen, Glaubenszeugnisse zu hören, die Gott die Ehre geben, nicht den Menschen, die ein Beispiel dafür geben, was alles Gott schon getan hat, in demselben Sinn, um unseren Glauben zu stärken, dass es auch bei uns tun kann. Das ist für Gott wichtig. Und das war auch für die Maria wichtig. Denn Jesus hat, der Engel hat eben nicht gesagt nur, na ja, schau mal, deine Verwandte ist ja auch schwanger, sondern er hat gesagt, das ist ein Zeichen für dich. Dass du sehen kannst, bei Gott ist nichts unmöglich. Schau auf das. Als Stärkung deines Glaubens, ja. Nicht nur, dass deine Verwandte auch ein Wunder erlebt hat, sondern als Stärkung deines Glaubens. So ist es gemeint an dieser Stelle. Und Gott gibt uns Zeichen anderswo, wo das oder jenes geschieht, wozu wir vielleicht auch berufen sind und es noch nicht erlebt haben, dass unser Glaube steigt und sagt, ja, 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 es ist möglich. Und unser Vertrauen zu Gott steigt, dass genau das, was er über uns gesagt hat und so unmöglich erscheint, auch durchbricht. Nun, ich habe schon gesagt, der Engel Gabriel sagt an dieser Stelle, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist die Übersetzung, die bei Luther steht. Aber diese Übersetzung ist nicht korrekt. Ich meine, ist nicht falsch, ja, aber sie ist nicht wörtlich. Die Elberfelder Übersetzung ist da ganz genau, denn sie sagt, das Wort, das von Gott kommt, ist nie kraftlos. Luther hat das verallgemeinert. Aber es ist schade, weil die Verallgemeinerung würde einfach nur einen Satz ausdrücken wie, Gott ist allmächtig, er kann alles. Nicht Gott, bei Gott ist kein Ding unmöglich, das ist so allgemein. Aber es ist spezifischer gemeint. Und darauf will ich euch auch hin. Wörtlich übersetzt, der Spruch aus dem Munde Gottes wird nie ohne Dynamit, das ist das Wort, das da drinnen steht. Das Rhema von Gott, dort, also im Griechischen heißt Rhema, wir wissen, das ist das besondere Wort von Gott. Das wird nie ohne Dynamit sein, also ohne Kraft sein. Das heißt, noch viel spezifischer und viel glaubensbauender, wenn Gott etwas aus seinem Mund ausspricht, dann wird das immer seine Kraft hervorbringen. Das ist gemeint. Also es ist bezogen nicht auf die allgemeine Fähigkeit Gottes, dass er sowieso alle Dinge tun kann, sondern spezifischer auf mich. Wenn Gott über mir eine Berufung ausgesprochen hat, wenn er mir einen Auftrag gegeben hat, wenn er mir an einen Dienst gestellt hat, dann wird er selber durch dieses Wort wird etwas freigesetzt in mir und durch mich, dass genau das, wozu Gott mich berufen hat, hervorkommt. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Das ist die Parallele aus dem Alten Testament. So wie der Regen, der vom Himmel kommt, nicht wieder zurückkehrt, so kommt auch das Wort Gottes, wenn es auf die Erde kommt, nicht leer zurück, sondern es tut, wozu es gesandt ist. Und wenn Gott ein Wort sendet in mein Leben hinein, in dein Leben hinein und sagt, das habe ich vor mit dir, das will ich tun mit dir, dann wird es jene Kraft entfalten. Da ist der Heilige Geist an dem Spiel, der diese Kraft freisetzt, dass das auch in diesem Sinne wirklich geschehen wird. Ihr Lieben, das ist eine ganz wunderbare Botschaft wieder für uns. Das Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, ist nie kraftlos. Auch wenn wir denken, es wäre so, weil wir das eine oder andere noch nicht erlebt haben. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht nach unseren Erfahrungen richten, sondern nach dem Wort Gottes. Das ist ein höherer Level, wo wir uns unseren Glauben ausrichten dürfen und sagen, wenn Gott es sagt, dann wird es passieren, dann wird es geschehen. Und er gibt uns auch Zeichen, indem er uns hilft, dass wir das Glaubenszeugnis auch anderer hören, die uns das auch bestätigen. Und das Letzte an dieser Berufungsgeschichte, das ist die wunderbare Reaktion der Maria. Ganz am Ende dieses Textes. Wo sie dann aufgrund dessen, was der Engel da hier gesagt hat, dann endet mit zwei Sätzen. Er sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn und es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist die Reaktion, die Gott bei jedem von uns sucht, wenn er uns beauftragt. Siehe, ich bin die Magd oder der Knecht des Herrn. Es geschehe mir genau nach dem, was dein Wort sagt. Das Erste sagt etwas aus, das ist ganz wichtig. Die Maria sagt hier nicht nur in Bezug auf diese eine Sache, zu der sie jetzt berufen ist, ihr Ja, sondern sie geht viel weiter und sagt, ich mit meinem ganzen Leben stelle mich unter deine Herrschaft. Sehr wichtig. Ihr Lieben, Beauftragung Gottes wird nur dann in unserem Leben wirklich genau das erreichen, wenn wir Menschen sind und sagen, Herr, nicht nur in diesem Bereich werde ich jetzt dir folgen und auf dich vertrauen, sondern mit meinem ganzen Leben gebe ich mich dir hin. Ich bin die Magd des Herrn. Ich gehöre vollkommen dir, bin vollkommen mit allem, nicht nur mit dieser einen Sache, die du mir jetzt gesagt hast, mit allem bin ich dir verfügbar. Das ist eine wesentliche Reaktion, ihr Lieben. Wir können nicht so auswahlhaft mit Gott umgehen. Wenn er uns etwas sagt, tu das, dann sagen wir, ja, okay, das passt mir, weil ich noch die Herrschaft über mein Leben habe. Wenn er mir was anderes sagt, sage ich, das passt mir nicht, dann tue ich es einfach nicht. Aber die Maria sagt, nein, nein, ich habe das verstanden. Und ich möchte, dass mein ganzes Leben immer und bei jedem anderen Auftrag sozusagen unter deiner Herrschaft ist. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und darum, das ist die Begründung, sage ich jetzt auch mein Ja, willige ein in dein Wort. Und ich glaube, dass dieses Wort, das du mir gegeben hast, erfüllt wird. Das eine ist die Hingabe des ganzen Lebens an den Herrn. Wenn der Herr zu uns spricht, dann will er auch, dass wir uns noch einmal ihm versichern, ja, mein ganzes Leben gehört dir. Und dass wir zweitens sagen, ja, ich willige ein mit meinem ganzen Herzen in das, wozu du mich jetzt beauftragt hast. Ich sag mein Ja dazu. Auf das wartet Gott. Und das Dritte ist, dass die Maria damit ausdrückt, ich bin bereit, genau das zu erwarten, was du gesagt hast. Ich lasse mich ein auf deine Berufung und ich erwarte sie auch. Ich lehne mich nicht zurück und sage, naja, vielleicht geschieht es oder nicht. Sondern ich erwarte diese Hingabe, diese Erwartung, dieser Gehorsam zu sagen, ja, ich bin bereit. Das nennt die Bibel Glaube. Versteht ihr? Das ist Glaube. Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten, dass das und das stimmt vielleicht, was Gott sagt. Sondern Glaube ist Hingabe, ist Zustimmung, Gehorsam und ist Glaubenserwartung, dass das geschieht. Das ist die Reaktion, ihr Lieben, die Gott von jedem Einzelnen von uns möchte. Und ihr seht, das ist menschlicherseits jetzt die Voraussetzung, dass Gott uns gebrauchen kann. Nicht deine großen Fähigkeiten, deine tolle Herkunft, deine Einsichten, die dir so in den Kopf bereiten, sondern dein Glaube, das heißt Hingabe. Sich einlassen auf das, was Gott sagt. Dieser Gehorsam und diese leidenschaftliche Erwartung, Herr, ich möchte, dass das geschieht. Dann kann Gott große Dinge mit uns machen. Ihr versteht, jetzt schließt sich der Bogen zu der Niedrigkeit. Nichts, niemand ist ihm zu gering. Niemand. Aber Gott möchte in uns diese Haltung hervorbringen. Auch eine Wirkung des Heiligen Geistes natürlich. Aber darauf schaut er. Auf solche, die ein gedemütigtes Herz haben. Die erzittern vor dem Wort Gottes, die ehrfürchtig sind vor dem Wort Gottes, die einen zerbrochenen Geist haben, die Niedrigen, die Demütigen und die so reagieren auf das, was Gott von ihnen sagt. Und dann ist Gott in keinster Weise limitiert, alles durch mich zu tun, was er tun möchte. Alles. Und so kommt es mit der Maria. Darin ist sie uns Vorbild. Und ihr seht, diese Berufung, die da hier über die Maria ausgesprochen wird, ist ein Bild für jede Art von Berufung. Ob wir es jetzt groß oder klein nach unserem Maßstab darstellen, das ist ganz egal. Es ist dieselbe Botschaft, die auch für uns gültig ist. Nehmen wir die mit als ein besonderes Geschenk von Gott, auch an diesem heutigen Sonntag für jeden von uns. Du bist nicht so gering, als dass Gott durch dich große Dinge tun kann. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen für dieses wunderbare Wort, das du uns gegeben hast. Und Herr, ich bete so sehr, dass dein Heiliger Geist da etwas unter uns tut. Heiliger Geist, du weißt, was da jeder Einzelne von uns braucht. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst mit Erleuchtung, mit Licht, mit Offenbarung, dass wir verstehen können auch, wo die Punkte sind in unserem Leben, die du heute ansprechen wolltest. Und ich bitte dich, dass wir das nicht einfach wegwischen, sondern dass wir uns dem aussetzen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Werk fortsetzt in der nächsten Zeit, wo du uns da auch hilfst, dass wir die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Und dass wir uns auf das einlassen, so wie du es möchtest, dass wir uns darauf einlassen. Ja, Herr, wir möchten solche Menschen werden wie Maria. Und wir danken dir, Herr, dass dieses Wort, das da über der Maria ausgesprochen wurde und wie du sie gebraucht hast, so eine Mutigung ist für jeden von uns. Dass du jedem Einzelnen, der heute hier sitzt, sagst, du bist nicht so gering, als dass ich Großes durch dich tun kann. Und ich möchte Großes durch dich tun, damit mein Name groß wird. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist da ein großes und wunderbares Werk tust zur Verherrlichung deines Namens. Amen.